Einen schönen guten Tag zusammen. Hier ist wieder eine neue Folge von Neuland, dem Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. In dieser Episode geht es um nichts Geringeres als um die Demokratie. Unser Gast heute sagt, die Demokratie sei bedroht und zwar durch Big Tech, also durch die großen Digitalkonzerne. Professor Martin André lehrt zu digitalen Medien an der Universität Köln. Als Medienwissenschaftler forscht er seit mehr als 15 Jahren zu der Übermacht von Big Tech, also Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und Co. Er meint, wenn es so weitergeht, fällt den großen Digitalkonzernen allein durch die Dynamik der digitalen Transformation das Mediensystem und damit die Grundlage unserer Demokratie endgültig in den Schoß. Game over Democracy? Über diese Frage hat Professor André mit Studierenden am HPI beim Professional Skills Kolloquium diskutiert und jetzt ist er bei uns im Podcaststudio. Schönen guten Tag, Herr Professor André.
Hallo.
Herr André, Sie haben ja ein Buch geschrieben, Big Tech muss weg. So der Titel. Was war der Auslöser für dieses Buch? Auch für diese klare Aussage?
Ja, erstmal muss man ganz klar differenzieren. Ich sage nicht Tech muss weg, sondern Big Tech muss weg. Und das hat ganz einfach zu tun mit unseren Messungen. Das heißt, wenn man sich die digitale Welt anschaut, denkt man erstmal, man hat eine ganz vielfältige, bunte Welt. Das hatte ich auch gedacht. Dann haben wir unsere Messungen durchgeführt und haben eben gemerkt, oh Gott, der ganze Traffic lagert in den Plattformen einer Handvoll Anbieter. Das sind eben die Big Tech-Unternehmen und der ganze Rest des Internets gleicht einem riesengroßen Friedhof. Und das ist natürlich für jemanden wie mich insofern alarmierend. Ich bin Medienwissenschaftler und man darf in Demokratien niemals Medienmonopole haben, ne? Das heißt, nur mal als Beispiel, RTL dürfte auch nicht 90% des Fernsehens beherrschen. Medienmonopole müssen wir immer ausschließen. Wir brauchen Anbietervielfalt und das ist eigentlich der tiefere Sinn von diesem Titel Big Tech muss weg.
Haben Sie es auch am eigenen Leib erlebt, dass es Grenzen gibt, eben wegen dieser Übermacht?
Natürlich habe ich das vielfach erlebt und man hört ja auch immer wieder Geschichten von anderen, denen das passiert. Ich habe ja auch in meinem Buch einige Fälle zusammengetragen, sogar hier Fälle, wo Big Tech Redaktionen erpresst hat und deswegen kann ich tatsächlich sagen, also wir sehen nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene eine problematische Konzentrationsbildung, sondern wir sehen eigentlich auch auf anderen Feldern, dass sich Big Tech-Unternehmen nicht auf eine Art und Weise verhalten, die ich jetzt mal als demokratie-compliant bezeichnen würde.
Mhm. Sie haben das ja wirklich analysiert, haben Sie ja eben auch gerade gesagt. Wie sind Sie da eigentlich vorgegangen? Also wie haben Sie sich diese Traffic-Ströme angesehen?
Ja, das hat mich tatsächlich 10 Jahre meines Lebens gekostet, weil ich habe die ersten Modelle zum Thema digitaler Konzentrationsbildung schon im Jahr 2010 publiziert. Das Problem ist natürlich, wenn man Konzentration beweisen will, muss man eigentlich eine Totalitätsmessung durchführen. Das heißt, man muss den gesamten Markt vermessen. Das ist nicht ganz einfach. Und das ist dann eben erst im Jahr 2020 erfolgt mit dieser Publikation des Atlas der digitalen Welt. Das ist eine Realnutzungsmessung. Das heißt, hier werden alle existierenden Inhalte vermessen, auch übrigens über alle existierenden Devices hinweg. Also ist es ganz egal, ob die Leute jetzt Smartphones oder Tablets oder Desktops verwenden. Und es ist auch meines Wissens weltweit die einzige solche Studie, die existiert, weil es eben so aufwendig ist.
Welche Folgen sehen Sie auf uns zurollen? Also welche Konsequenzen sehen Sie jetzt schon? Was ist das für eine Welt, die wir gerade erleben, wenn sich nichts ändert?
Ja, eigentlich ist die Dynamik ja relativ einfach zu beschreiben. Also erstmal, das merken wir alle, die analoge Welt verschwindet und die digitale übernimmt. Das wäre ja jetzt erstmal überhaupt kein Problem. Ich bin ja auch, ich liebe die digitale Welt, deswegen würde ich ja erstmal auch sagen, ja, wieso, ist ja gar kein Problem. Das Problem sieht man eigentlich nur dann, wenn wir dann in die digitale Welt reinschauen und merken, ups, innerhalb der digitalen Welt regieren dann eigentlich diese Monopole. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was ist das dann für eine Welt, wenn jetzt die analoge Welt der Vielfalt nicht mehr existiert? Wenn wir jetzt mal 5 bis 10 Jahre weiterdenken, wenn wir dann eigentlich in demokratierelevanten Kategorien jeweils Monopolisten haben, die 80-90% der Nutzungszeit auf sich bündeln und die natürlich auch darüber entscheiden, was die Menschen sehen, ja, und was die Menschen für Antworten bekommen. Und das ist natürlich aus der Sicht einer Medienvielfalt nicht akzeptabel, weil natürlich gehören dann diesen Konzernen eben auch unsere digitalen Öffentlichkeiten.
Inwieweit verschärft die Entwicklung von Anwendung der künstlichen Intelligenz dieses Phänomen aus Ihrer Sicht?
Ja, ganz dramatisch, weil wir das auf 2 Ebenen im Prinzip sehen. Das erste Thema ist, Sie können künstliche Intelligenz nur dann vernünftig trainieren, wenn Sie einen guten Zugang zu Daten haben. Und wer hat die meisten Daten? Natürlich die Tech-Konzerne. Sie können davon ausgehen, dass alle Tech-Konzerne momentan an eigenen KI-Produkten arbeiten und sie haben natürlich unaufholbare Vorsprünge dadurch, dass wir ihnen schon eigentlich seit Jahrzehnten unsere ganzen Bilder, Texte, Videos überlassen haben und übrigens auch die Nutzungsbedingungen und Nutzungsrechte an diesen Inhalten an sie abgetreten haben. Das heißt, der erste Punkt ist, dass die Tech-Riesen natürlich diese Technologien in Zukunft viel, viel besser entwickeln können als jeder andere. Das ist wieder auch ein Problem der Chancengleichheit. Und das andere Problem ist natürlich, dass wir in der Zukunft erwarten können, dass, sag ich mal, die Überprüfung von Wissen immer schwächer wird, ne? Ich sag's mal als Beispiel, wenn Sie sich anschauen, wie Google funktioniert, Sie geben eine Frage ein, dann bekommen Sie von Google trotzdem erstmal Quellen genannt. Wir wissen ja, das Schlimme ist, die meisten Menschen denken, das, was Google ihnen liefert, ist wahr. Schon das ist ja der Wahnsinn. Aber trotzdem ist es so, dass sie noch zu den Quellen dieses Wissens vordringen können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn die Leute zum Beispiel jetzt schon ChatGPT als Google-Alternative benutzen, dann haben sie keinerlei Zugang mehr zu diesen Quellen. Sie können also gar nicht mehr überprüfen, ob dieses Wissen wahr ist. Und das ist natürlich ein anderes Thema, was uns sehr stark beschäftigen wird.
Sie schauen ja da sehr klar darauf. Man könnte ja einfach sagen, ja, so ist der Lauf der Dinge. So hat sich das entwickelt. Was sagen Sie bei solchen Einwänden?
Ja, ich habe das auch versucht im Vortrag vorhin. Es gibt keinen Lauf der Dinge. Wir Menschen können den Lauf der Dinge zum Glück selbst bestimmen. Und ich habe es ja auch verglichen mit dem Feudalismus. Die Menschen haben sehr früh herausgefunden im Feudalismus, dass es ungerecht ist, wenn sozusagen 90% der Menschen arbeiten, um eine Elite von 10% am Leben zu erhalten, die nichts tun müssen. Und deswegen haben sie schon im 11. Jahrhundert dagegen protestiert. Und leider haben die europäischen Eliten, also die Juristen und Theologen und die Adeligen, die haben die größten Denkgebäude zusammen fabriziert, warum es eigentlich viel besser ist, für die Menschen sich ausbeuten zu lassen, weil sie vielleicht im Himmel dafür belohnt werden. Aber deswegen hat es eben auch 750 Jahre gedauert, bis wir die Bastille gestürmt haben. Und ich hoffe, dass wir verstehen, was passiert, und es gibt keinen Grund, warum wir unsere Welt nicht so gestalten wollten und sollten, wie es unseren Wünschen entspricht. Wir leben in einer Demokratie.
Mir würde vielleicht ein Grund einfallen, und zwar die Bequemlichkeit. Da sind wir bei dem Punkt, welche Rolle spielen wir, also wir Verbraucherinnen, Verbraucher, die wir diese Angebote nutzen, weil wir auch bequem sind?
Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil eigentlich ja unsere Messungen zeigen, dass es diese freie Wahl gar nicht wirklich gibt. Mhm. Das heißt, das ist eher theoretisch, denn die, sag ich mal, Vorteile unter diesen Bedingungen der Monopole sind beim Monopolisten so groß, dass eigentlich kein Wettbewerb die schlagen kann. Und deswegen ist es natürlich auch eine schwierige Situation für die Nutzer, weil die Nutzer sich eigentlich ja auch selbst schuldig fühlen, weil sie eigentlich in der Illusion leben, dass sie eine Wahl hätten. Aber ich würde dem entgegenhalten, dass sie tatsächlich keine Wahl haben. Das zeige ich übrigens im Buch an der Geschichte der erfolglosen Boykotte, denn es hat ja in den letzten Jahrzehnten ganz viele Boykotte gegen Digitalkonzerne gegeben und die waren immer erfolglos. Warum? Weil die Leute keine Wahl haben. Wenn sie einmal in einem Netzwerk sind, wenn ihre Freunde auf diesem Netzwerk sind, dann haben sie nicht wirklich die Wahl, dieses Netzwerk zu verlassen, und das ist natürlich genau das, was die Digitalkonzerne für sich auszunutzen wissen.
Jetzt muss ich Sie fragen, sind Sie bei WhatsApp?
Natürlich bin ich bei WhatsApp. Ja. Und übrigens, ich krieg's auch von den Digitalkonzernen vorgeworfen, dass ich meine Bücher über Amazon verkaufe.
Ja,
ja, ist aber ja logisch, weil 90% aller Online-Buchverkäufe werden über Amazon getätigt. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass ich hier eine komplett andere Argumentation aufbaue, weil ich gerade eben sage, wenn wir es über Boykotte versuchen würden, dann würden wir eigentlich so enden wie die Leute, die sagen, hey, geh doch zu Mastodon oder alternative Suchmaschinen, wir müssen die Regeln ändern. Nur wenn wir die Regeln ändern, dann haben diese Alternativen auch wirklich eine Chance. Also wir müssen, um in der Metapher zu bleiben, wir müssen erst die Bastille stürmen, wir müssen eigentlich Rahmenbedingungen schaffen, wo Wettbewerb überhaupt eine Chance hat, wo neue Ideen die Möglichkeit haben, durchzudringen, und dann sollten wir diese Alternativen natürlich auch pushen.
Sie sprechen im Buch ja auch von diesem Kipppunkt 2029. Womit rechnen Sie dann, wenn sich nichts tut? Also was passiert 2029?
Also es sind ja eigentlich zwei Kipppunkte. Der eine Kipppunkt ist das Jahr 2020, weil erstmals im Jahr 2020 mehr Werbeinvestitionen in digitalen Medien getätigt wurden als in allen analogen Medien zusammengenommen, was natürlich eine Indikation dafür ist, dass eigentlich die digitalen Medien schon die Leitmedien sind. Die sind jetzt vorne. Und wir können uns jetzt natürlich die Prognosen anschauen und daraus ermitteln, dass eben bis zum Jahr 2029 die relative Bedeutung der analogen Medien auf unter einem Viertel sinken wird. Und das hat gleich mehrere Probleme. Erstmal ist das Problem, dass die analogen Medien momentan eben die Redaktionen stemmen, den Journalismus, ja. Und damit verlieren sie eigentlich ihre Finanzierungsgrundlage. Sie können diesen Journalismus kaum finanzieren, denn, und jetzt kommen wir zum zweiten Problem, innerhalb der digitalen Sphäre, da regieren eben die Monopole. Und genau deshalb ist es dann natürlich relativ bald vorbei.
Was passiert dann 2029?
2029 wird halt dieses Übergewicht der Monopole so stark sein, dass eigentlich zwei, drei Konzerne dann unsere politische Öffentlichkeit in der Hand haben. Und man kann sich eigentlich nur vorstellen, was dann passieren wird. Ich vergleiche das übrigens auch mit dem Thema Datenüberwachung. Wenn Sie die Google-Gründer im Jahr 1997 in ihrer Garage gefragt hätten und sie hätten ihnen vorgeworfen, hey, in wenigen Jahren werdet ihr die Leute ausspionieren, dann hätten sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hätten ihnen gesagt, ach, sowas würden wir nie tun. Und ich glaube aber, dass Macht immer, sag ich mal, Konsequenzen haben wird. Wenn mir dann ein so großer Teil des Mediensystems gehören und ich eigentlich damit machen kann, was ich will, dann werde ich diese Macht auch nutzen. Und übrigens ist es in meinen Augen auch völlig egal, ob ich das jetzt beweisen kann oder nicht, denn in Demokratien dürfen wir nie solche Machtakkumulationen haben, weil sonst könnte ich zum Beispiel auch sagen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir keine Parteien haben, sondern zum Beispiel einen König, wenn der König gut ist. Aber so funktioniert Demokratie nicht. In Demokratien muss es immer Vielfalt geben, es muss Checks and Balances geben, es muss Gewaltenteilung geben. Und deswegen ist eigentlich auch die Frage, geht in die falsche Richtung, ob die das dann wirklich tun oder ob sie es nicht tun, ob die gut sind oder nicht gut. In Demokratien dürfen wir das nicht akzeptieren.
Was muss ich tun? Sie sprechen jetzt von dem Sturm auf die Bastille, aber ich frage mich, im Moment spüre ich diese Bewegung noch nicht.
Ja, sag mal so, es gibt Tage, wo ich das durchaus spüre. Ich bin natürlich selbst auch insofern ein Seismograf dieses Themas, weil ich auch sagen kann, dass ich mich 15 Jahre damit befasst habe und 13 Jahre hat es wirklich niemanden interessiert. Das heißt, da haben die Leute eher gedacht, Martin André, der sieht Schmetterlinge, die nur er sehen kann. Und es war überhaupt kein Thema. Interessanterweise kann ich selbst bezeugen, weil ich jetzt momentan auch recht viel Aufmerksamkeit bekomme. Es hat da auch einen Wandel gegeben in dem Augenblick, als Elon Musk Twitter gekauft hat, weil vielen Leuten da an diesem konkreten Beispiel erstmal gedämmert hat, okay, was bedeutet das denn eigentlich? Und seitdem das passiert ist, gibt es diese Debatte. Und tatsächlich kann ich auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es von Monat zu Monat stärker wird. Das sehe ich übrigens auch an den Verkaufen dieses Buchs. Das Buch ist jetzt schon ein Jahr alt, aber ich habe das Gefühl, es verkauft sich fast von Monat zu Monat besser. Es wird auch offenbar weiterempfohlen. Ich kriege auch immer mehr Anfragen. Das heißt, ich glaube schon, dass sich da was tut.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch ganz zum Schluss auch die vielen Einwände, die Sie hören. Und ein Einwand lautet, die Rettung müsse aus den USA kommen, weil viele der Plattformen auch in den USA sind. Das entkräften Sie aber auch gleich. Denn aus ihrer Sicht ist damit nicht zu rechnen, dass die Rettung aus den USA kommt.
Sag mal so, all das ist natürlich letztlich Spekulation. Das heißt, natürlich kann das auch immer passieren. Trotzdem ist es so, dass sich die USA in der Vergangenheit immer, sag ich mal, gerade auf dem Feld der Wirtschaft sehr egoistisch verhalten haben. Natürlich sind die Tech-Konzerne der größte Exportschlager der USA, der eben auch eine riesengroße Strahlkraft jenseits der Landesgrenzen besitzt und der natürlich auch sehr, sehr viel Geld einspielt. Von daher ist erstmal anzunehmen, dass es da nur bedingt Interessen gibt, das wirklich zu ändern. Und ich glaube auch tatsächlich, man muss immer selbst in seinem Haus das so gestalten, wie man das gerne haben möchte. Wir müssen hier für unser Land und hier in Europa unsere Medienlandschaft so gestalten, wie wir das für demokratisch und richtig halten.
Der zweite Einwand lautet, eine Regulierung von Big Tech sei gar nicht möglich, sagen ja viele. Der Zug ist abgefahren. Die kriegen wir nicht mehr eingefangen. Was sagen Sie dazu?
Ja, den Leuten sage ich immer, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Also wenn das der Fall ist, weil wenn diese Prognose dann stimmt und wenn dann in 5 bis 10 Jahren unsere Medienöffentlichkeit den Tech-Konzernen gehört, dann ist die Grundlage unserer Demokratie zerstört und wir werden sie auch nicht mehr wiedergewinnen können. Und ich weiß nicht, ob den Leuten bewusst ist, was das bedeutet, zu sagen, es ist zu spät. Und ich glaube nicht, dass sie verstehen, was das für Konsequenzen hat. Gerade wir in Deutschland haben schlimme Erfahrungen mit Medienmonopolen gesammelt. Das sollte überhaupt nicht diskutabel sein.
Könnt ihr mir auch vorstellen, dass viele sagen, der Markt wird das dann irgendwie regeln?
Ja, da würde ich halt entgegenhalten. Ich habe ja nun auf 280 Seiten gezeigt, dass es diesen Markt gar nicht gibt. Wenn die Leute über Wettbewerb sprechen, sage ich immer, zeigt mir den nochmal bitte, weil ich den nicht erkennen kann. Ich kann in den Messungen keinen Wettbewerb mehr messen. Ich kann auch mit der Lupe nicht mehr sehen. Von daher können die Märkte es nicht regeln, denn diese Kategorien sind ja schon weitgehend von Monopolen eingenommen.
Das heißt, so Startups können sich nicht auftun, die sagen, wir nutzen jetzt gerade diese Situation aus und wir machen genau die Alternative.
Nein, das sehe ich nicht so. Und es ist ja auch interessant, dass die 1 bis 2 Ausnahmen, die wir finden zur Regel, jetzt nur mal als Beispiel TikTok aus China kommt. Das heißt, eigentlich unter dem Radar ja auch einer ebenso monopolistisch regulierten Wirtschaftsordnung überhaupt entstehen. Also es ist doch wohl offensichtlich, dass wir jetzt seit Jahrzehnten weder aus Deutschland noch aus Großbritannien, Europa, Kanada, Australien irgendwelche alternativen Geschäftsmodelle entstehen sehen. Und die es gibt, ehrlich gesagt, aus der Sicht der Tech-Konzerne sind das Fruchtfliegen. Ja, das heißt, das sind so winzig kleine, mikroskopisch lächerliche Angebote, dass das im Prinzip das digitale Spiel von Big Tech in keiner Form einschränken.
Zwischen ist ja auch der Kanzler auf TikTok mit seiner Aktentasche.
Ja, ein Glück. Schauen wir mal, wie er sich da schlägt.
Was ist dann das Gegenkonzept? Also nehmen wir mal an, es kommt dazu zum Widerstand. Und wir versuchen irgendwie ein Modell zu entwickeln, damit es besser ist. Ich will noch verstehen, was Sie meinen damit. Also was könnte das sein? In Ihrem Buch habe ich gelesen, es müsste mehr D2C sein, also Direct to Consumer.
Also der Hauptgedanke ist ja, dass
Wir die Plattform umgehen?
Genau, also wir müssen eigentlich nichts anderes schaffen, als wir in allen anderen Märkten auch tun, nämlich Wettbewerb und Vielfalt einführen. Wettbewerb und Vielfalt können Sie nur erlangen, indem Sie die Eintrittsbarrieren eben für neue Anbieter senken. Und dafür gibt es eigentlich ein ganzes Dutzend von Vorschlägen, die ich mache. Also ein typisches Beispiel von mir ist ja, dass Plattformen in Zukunft dann zum Beispiel Outlinks freigeben müssten, sodass man viel einfacher aus der Plattform nach draußen kommt, sodass eben der Traffic sich quasi gerechter verteilt, dass es nicht nur sich der Traffic in den Plattformen abspielt, sondern eben auch außerhalb der Plattform. Wir wissen auch aus unseren Messungen, dass offene Standards zum Beispiel sofort Wettbewerb bringen. Das sehen wir auch an Märkten wie zum Beispiel der E-Mail, die seit Jahrzehnten über Vielfalt besitzen und auch, obwohl zum Beispiel Gmail natürlich ein Angebot ist, was durch die Anbindung an Alphabet sehr, sehr starke plattformübergreifende Netzwerkeffekte auch nutzen kann. Trotzdem gelingt es eben lokalen Anbietern hier Gmail Paroli zu bieten und starke Positionen aufzubauen. Das heißt, eigentlich sind diese Mittel und Wege ja bekannt, wie wir Vielfalt und Wettbewerb herstellen können.
Sie haben hier am Hasso-Plattner-Institut heute mit Studierenden diskutiert, haben ihren Vortrag gehalten, haben aus ihrem Buch erzählt, haben über ihre Thesen gesprochen. Wie war das?
Das war erstaunlich anstrengend, weil ich schon das Gefühl hatte, dass das so gar nicht als Problem wahrgenommen wurde. Ja, also das akzeptiere ich natürlich, weil das ist das Schöne. Wir haben eine offene, pluralistische Welt und deswegen ist das ja auch eben eine Sache der Meinungsbildung. Ich finde es natürlich insofern auch bedenklich, weil ich immer sagen würde, die jungen Menschen sind von diesem Problem viel, viel stärker betroffen. Wenn ich mich selbst anschaue, ich bin 53 Jahre, das heißt, für mich ist ein Großteil meines Lebens, hatte dieses Problem eigentlich keine große Rolle gespielt. Und natürlich ist es so, dass dieses Problem mit der Zeit immer größer werden wird. Das heißt, wenn jetzt noch 5 bis 10 Jahre ins Land gehen, dann ist das halt für die Menschen echt ein Problem, weil dann natürlich die Gesellschaft so durchdigitalisiert ist, dass natürlich diese Ungleichheit auch noch viel, viel stärker durchschlagen wird und viel größere gesellschaftliche Probleme auch erzeugen wird.
Wir haben eben auch sehr kritische Studierenden. Das wollen wir auch
so. Das ist auch super. Nein, ist auch alles cool und es ist natürlich auch für mich immer gut, kritische Fragen zu bekommen, weil es mir natürlich auch hilft, meine Argumente wieder zu reflektieren, neue Ansätze zu finden, wie man es vielleicht besser erklären kann und natürlich auch meine Figuren auf meinem argumentativen Schachbrett vielleicht zu verbessern.
Erleben Sie das oft, dass Sie Gegenwind bekommen?
Eigentlich gar nicht.
Ah, also ist das schon was Besonderes?
Ja, heute ist ein ganz, nein, ich kann das tatsächlich sagen, dass ich momentan eher umgekehrt das Gefühl habe, dass ich offene Türen einrenne. In den meisten Ökosystemen, wo ich spreche, sagen mir auch viele, ja, endlich sagt's mal einer. Übrigens hatte mich das sogar in bestimmten Sphären verwundert, denn ich bin ja selber auch Digitalunternehmer und habe am Anfang auch gedacht, okay, wenn ich jetzt mit solchen Thesen rausgehe, ist das irgendwie kontraproduktiv für mich als Digitalunternehmer. Und ich finde es zum Beispiel, ich habe diese Präsentation auch gehalten, zum Beispiel vor Tech-Investoren. Und da habe ich jetzt wirklich gedacht, okay, also die sind so tech-gläubig, die werden mich da mit faulen Eiern bewerfen und rausschmeißen. Und es war total faszinierend, dass das Gegenteil der Fall war und die auch sogar sagen, das ist für uns ein riesengroßes Problem, weil die natürlich selbst genau wissen, dass zum Beispiel europäische Anbieter unter den Bedingungen der Monopole überhaupt keine Chancen haben. Das sehen die sogar auch kritisch, obwohl man es da gar nicht erwarten würde.
Was ist Ihre Empfehlung an die jungen Leute? Also was können Sie tun? Denn Sie haben es ja vorhin gesagt, viele wachsen ja völlig selbstverständlich mit den digitalen Medien auf, auch mit Big Tech.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die jungen Menschen verstehen, ich glaube, das wäre nämlich das Schlimmste, dass es nicht ein Kampf ist, jung gegen alt, dass es irgendwie so alte Spielverderber sind, die ihnen die coole, bunte, digitale Welt wegnehmen wollen, sondern es ist genau umgekehrt. Es müsste eigentlich der Aufschrei von den Jungen kommen. Denn wie gesagt, diese Probleme werden in 5 bis 10 Jahren viel, viel stärker durchschlagen. Ehrlich gesagt, für die älteren Teile der Bevölkerung hat das dann eigentlich kaum noch eine Relevanz. Es geht um die Zukunft der Jungen. Und junge Menschen müssten eigentlich selbst eine Art Bewegung bilden, wo sie sagen, das Internet gehört uns und nicht eine Handvoll US-Digitalkonzerne. Wir wollen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Wir lassen uns diese Übermacht nicht gefallen. Wir erobern das Netz für uns wieder zurück, denn es geht auch um unsere Demokratie, unsere Zukunft und die wollen wir selbst gestalten. Wir Jungen, wir gehen an die Front.
Das sagt Professor Martin André. Er lehrt und forscht an der Universität Köln zu digitalen Medien und zur Vormachtstellung von Big Tech. Herr André, haben Sie ganz herzlichen Dank für den Besuch am HPI, für die Debatte und für den Besuch heute bei uns im Podcast.
Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Und das war diese Episode von Neuland. Spannendes Thema. Mein Name ist Leon Stäbe. Ich sage danke fürs Zuhören, freue mich schon auf das nächste Mal. Und bis dahin, tschüss und bis ganz bald.